SWR 2 aktuell.
Neue Schulverordnung, zurück auf Vor-Corona-Zeiten in Baden-Württemberg. Neue Kraftstoffe, was das Bundesumweltministerium plant, und neue Hochwasserhilfen. Der Bund unterstützt geschädigte Unternehmen. Das sind unsere Themen bis 6:30. Mein Name ist Katja Burg. Schönen guten Abend. Schülerinnen und Lehrer, aber auch die Eltern in Baden-Württemberg sind froh, dass dieses stressige Schuljahr endlich vorbei ist. Aber die Frage, wie ein Neustart im Herbst unter Corona-Vorzeichen aussehen wird, die ist geblieben. Die Landesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft in Baden-Württemberg, Monika Stein, hat im SWR deutliche Kritik geübt. Sie hat den Eindruck, dass die Schulen in ihrer Planung für nach den Ferien nicht anders dastehen als vor einem Jahr schon.
Es macht mich unruhig und es macht mich ehrlich gesagt auch sehr wütend, dass der Eindruck immer noch entsteht, weil klar ist, dass viele Verantwortliche sich wegducken und das Gefühl haben, jetzt warten wir erstmal ganz in Ruhe ab, wie die Inzidenzen sich entwickeln. Wir sehen blöderweise, dass die Inzidenzen jetzt schon wieder steigen, obwohl gerade die Sommerferien erst anfangen. Das war letztes Jahr anders. Und wir haben nicht die Zeit, oder besser gesagt die Schulen und die Kinder und die Jugendlichen haben nicht die Zeit, jetzt in Ruhe mal abzuwarten, ob die Zahlen wieder hochgehen werden, was wir einfach schon wissen, dass es passieren wird. Und dann im Herbst erstaunt festzustellen, dass die Zahlen hochgegangen sind und dass dann vielleicht blöderweise, ach, wir haben eigentlich geschworen, dass wir es nicht mehr machen, aber die Schulen doch wieder in Fernunterricht umsteigen müssen.
Soweit die Landesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung, Wissenschaft, Monika Stein. Da kommt es auch nicht gut an, dass pünktlich zu Beginn der Sommerferien die Landesregierung Baden-Württemberg eine neue Schulverordnung erlassen hat. Zumindest die Eltern dürften nicht durchweg entzückt sein, denn die Verordnung sagt, Befreiung vom Präsenzunterricht geht nur noch mit Attest. Felix Kükrikoll ist unsere landespolitische Korrespondentin in Stuttgart. Bisher konnte man als Eltern ja sagen, okay, die Inzidenzen sind hoch. Wenn die Schule das anbietet, mein Kind kann Fernunterricht machen. Das fällt jetzt weg, richtig?
Richtig. Wir gehen damit ein Stück weit zurück zur Vor-Pandemie-Regelung und da herrscht eben Präsenzpflicht. Das Argument ist, bis zum neuen Schuljahr hat jeder ab 12 ein Impfangebot bekommen. Dort, wo das nicht der Fall ist, also dort, wo das Kind eben vorerkrankt ist, wo Elternteile, Großeltern, die mit im Haus wohnen, schwer krank sind und nicht geimpft werden können, überall dort muss dieser Fall dokumentiert werden, eben mit ärztlichem Attest. Was auch gegebenenfalls überprüft wird, heißt es. Und nur so geht künftig eine Befreiung von der Präsenzpflicht.
Was riskiere ich denn, wenn ich mein Kind trotzdem zu Hause lasse?
Also wenn ein Kind, ein Jugendlicher, trotz mehrfacher Aufforderung unentschuldigt nicht in die Schule kommt, dann kann es auch von den Behörden abgeholt und zur Schule gebracht werden. Das heißt dann zwangsvorgestellt werden oder es gibt eben ein Zwangsgeld. Aber das passiert in sehr seltenen Fällen, sagte mir das Kultusministerium. Es ist eben eine Regelung, die es auch schon länger und schon vor der Pandemie gab.
Warum ist die Verordnung dahingehend überhaupt geändert worden? Sie nimmt Eltern ja komplett den Spielraum. Das Kind muss in den Präsenzunterricht kommen, was da wolle, eben auch eine Pandemie.
Naja, es sei denn, ich kann es attestieren, dass es nicht geht. Im Grunde, Frau Burg, geht es hier auch um die Kinder. Kultusministerin Schopper hat den Schulen geschrieben und darin die neue Verordnung erklärt. Und darin bedauert sie, dass Lehrerinnen und Lehrer in der Pandemie vor allem die Kinder und Jugendlichen aus den Augen verloren hätten, bei denen es eben besonders wichtig gewesen wäre, dass sie im schulischen Umfeld lernen. Und ich habe auch mit Lehrerverbänden gesprochen, mit dem Philologenverband und dem Verband Bildung und Erziehung. Und die sagen übereinstimmend, sie begrüßen diese Regelung sehr, hätten sich das auch schon zuvor gewünscht. Und es gehe hier um den Schutz des Kindes, dass es eben viele Kinder in Baden-Württemberg gibt, die kein warmes Mittagessen bekommen, wo Gewalt in der Familie ein Thema ist. Und Schule ist für diese Kinder eben auch ein sicherer Ort, sagen viele Lehrerinnen und Lehrer.
Rechnen Sie damit, ich weiß, Sie haben keine Glaskugel, aber rechnen Sie damit, dass die vierte Welle kommt und die Verordnung dann wieder zurückgenommen wird?
Wir haben in der Pandemie ja ziemlich viel hin und her erlebt. Natürlich kann ich das nicht ausschließen. Allerdings ist das politische Narrativ im Moment, Schulen werden nicht dicht gemacht und bleiben so lange offen, wie es nur geht. Ein gern bemühtes Bild. In diesem Kontext ist auch das Fahren auf Sicht. Das wird hier sicher wieder der Fall sein. Wenn die Varianten und die Zahlen im Herbst in die Höhe schnellen, dann wird natürlich wieder an der Corona-Verordnung geschraubt. Aber im Moment heißt es, die Schulen bleiben offen.
Aus der Redaktion Landespolitik in Stuttgart war das Felix Kükrikoll. Da ist also noch so einiges im Schwange in der Schulpolitik in Baden-Württemberg. Mal sehen, wie es zum Schulbeginn in 5,5 Wochen aussieht. Wie bleiben, wie zurückkommen? Viele Menschen aus dem Kreis Ahrweiler wissen im Moment nicht, welche Möglichkeiten sie nach der Flutkatastrophe haben, ihr Haus wieder aufzubauen, wie es überhaupt weitergehen soll. Deshalb hat sich die Verbandsgemeinde Altena in einem offenen Brief an Bundeskanzlerin Merkel und Ministerpräsidentin Dreyer gewandt. Darin unter anderem die Forderung nach einem Sonderbeauftragten für den Wiederaufbau des Ahrtals. Dagegen hat sich Bundesfinanzminister Scholz verwahrt und gesagt, das würde die Sache nur komplizierter machen. Einige andere Dinge in Sachen Hochwasserhilfe hat das Kabinett allerdings heute auf die Spur gebracht. Aus dem Hauptstadtstudio Alfred Schmidt.
Berlin will signalisieren, wir kümmern uns. Anders als der Bundestag macht das Bundeskabinett keine Sommerpause und gab heute grünes Licht für eine Maßnahme, die vor allem wichtig ist für Firmen. Es geht um die Pflicht, Insolvenz zu beantragen. Sie wird ausgesetzt, damit Betriebe erstmal weiterarbeiten können, ohne unter Aufsicht einer Insolvenzverwaltung zu stehen. Ähnlich wie für Firmen, die auch in der Corona-Krise Umsatz- und Gewinnausfälle hatten. Damit soll auch verhindert werden, dass durch ruckartige Pleiten nach der Flut Arbeitsplätze verloren gehen. Die Gesetzgebung kommt von Bundesjustizministerin Lambrecht und bezieht sich ausschließlich auf Firmen, deren Pleite durch die Flut bedingt ist. Das heißt, insolvente Unternehmen dürfen zunächst staatliche Hilfe beanspruchen und müssen nicht wie sonst zuerst zum Insolvenzgericht gehen.
Sie sind von einem Moment auf den anderen in eine große wirtschaftliche Not geraten. Betriebe, Fahrzeuge und Geräte wurden zerstört oder stark beschädigt. Und daran, den Betrieb weiterführen zu können, ist vielerorts überhaupt nicht zu denken.
Bundesfinanzminister Scholz hat seine Zusage für schnelle Finanzhilfen heute bekräftigt. Er sagte im WDR, der Wiederaufbau werde wohl teurer als nach dem Sommerhochwasser 2013 an der Elbe und in Bayern. Damals lagen die Flutschäden bei rund 6 Milliarden Euro. Scholz wandte sich allerdings dagegen, einen Sonderbeauftragten auf Bundesebene einzusetzen. Das bringe nur mehr Bürokratie. Die Sache sei auf Landesebene gut aufgehoben, etwa beim Wiederaufbaustab im Mainzer Innenministerium. Am 21.07. hatte Scholz gemeinsam mit Innenminister Seehofer in Berlin 400 Millionen Euro Soforthilfen zugesagt und einen Extrafonds für weitere Mittel angekündigt. Justizministerin Lambrecht sagte heute, sie rechnen damit, dass die Finanzhilfen schnell fließen werden. Ein wichtiges Detail für flutgeschädigte Firmen: die Insolvenzantragspflicht wird rückwirkend ausgesetzt, und zwar schon vom 10. Juli an bis zunächst Ende Oktober mit der Möglichkeit einer Verlängerung.
Wir haben vorgesehen eine Rückwirkung dieser Aussetzung der Insolvenzantragspflicht, das heißt ab dem 10. Juli, das war der Tag, an dem dieser Starkregen so deutlich wurde. Und da es eine begünstigende Rückwirkung ist, können also alle Betroffenen, egal wann jetzt der Bundestag beschließt, auf diese Rechtssicherheit setzen. Das ist ganz wichtig, in so einer Situation nicht noch die Sorge haben zu müssen, dass man in diese rechtliche Unsicherheit hineingerät. Und deswegen gehe ich davon aus, dass der Bundestag jetzt aber auch zügig noch in dieser Sommerpause diese Aussetzung beschließt. Aber wie gesagt, es ist eine Rückwirkung vorgesehen, sodass alle sich auf diese Rechtssicherheit auch verlassen können.
Da die Zustimmung des Bundestages erforderlich ist, dürften die Abgeordneten schon bald aus ihrer Sommerpause nach Berlin zurückgerufen werden. Wahrscheinlich nach der Ministerpräsidentenkonferenz am 10. August. Dann soll die finanzielle Absicherung über einen nationalen Wiederaufbaufonds beraten werden. Alfred Schmidt, Berlin.
Die Hochwasserhilfen von Seiten des Bunds laufen also, wenn auch nicht in allen Details so, wie es sich die Betroffenen aus dem Ahrtal in ihrem offenen Brief an die Kanzlerin wohl erhofft haben. Einen weiteren offenen Brief an die Kanzlerin gab es mit Blick auf den Klimaschutz. Der ehemalige Leiter des Freiburger Fraunhofer-Instituts für solare Energiesysteme hat einen deutlich schnelleren Kohleausstieg gefordert. 70 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus der ganzen Welt haben diesen Appell mit unterschrieben. Gabi Krings.
Wir sind in tiefer Sorge, schreibt der Physikprofessor an die studierte Physikerin Angela Merkel. Man befinde sich aktuell in einem globalen Experiment. Die Menschen hätten die Anteile klimaschädlicher Gase in der Atmosphäre weit über die Grenzen der letzten 1 Million Jahre erhöht. Die derzeitigen Wetterkatastrophen seien nur der Anfang dessen, was auf einem heißer werdenden Planeten zu erwarten sei. Man dürfe die Zukunft aber nicht weiter mutwillig zerstören, so Eike Weber. Deutschland müsse deshalb dringend vorbildhaft vorangehen und spätestens bis 2035 aus der Kohle aussteigen und komplett auf regenerative Energien umstellen. Dafür solle sich Angela Merkel zum Schluss ihrer Amtszeit noch einsetzen.
Da ist jetzt nicht mehr viel Amtszeit übrig, aber es ist klar geworden in den letzten Wochen und Monaten, dass Klimaschutz ein großes politisches, wenn nicht das Thema wird. Viele Dinge, die mit Transport zu tun haben, ob das jetzt der Transport von Menschen oder der auch von Waren ist, belasten das Klima. Ziel ist ja überall, aber gerade auch im Bereich Mobilität, die Treibhausgasemissionen zu senken, fragt sich nur wie. Eine zunehmend bedeutende Entwicklung ist dabei nach Auffassung der Regierung die sogenannte PTX-Technologie. Bundesumweltministerin Schulze hat dazu heute einen sogenannten Atlas des Fraunhofer-Instituts vorgestellt und der listet auf, wo überall auf der Welt solche Kraftstoffe gewonnen werden könnten. Wir sprechen gleich mit der Bundesumweltministerin darüber. Zuerst erklärt aber Dominik Bartoschek aus unserer Umweltredaktion, wie genau diese PTX-Technologie funktioniert.
Ob Flugzeug, Schiff oder Auto mit Verbrennungsmotor, sie alle brauchen Kraftstoffe und die basieren auf Erdöl. Das muss aus der Tiefe gefördert, transportiert und weiterverarbeitet werden, bevor es schließlich in den Motoren verbrannt wird. Bei jedem dieser Schritte entstehen schädliche Klimagase. Flugzeug, Schiff oder Auto können aber auch mit synthetischen Kraftstoffen betankt werden. Man braucht dazu nur Wasserstoff, CO2 und, ganz wichtig, Strom. So wird aus dem eingesetzten Strom, also Power, etwas anderes, X, in diesem Fall Treibstoff. Auch Chemikalien oder Wasserstoff oder Wärme sind möglich, immer aber verwandelt sich der Strom dabei in eine andere Form von Energie oder ein Produkt, Power to X eben. Zurück zum synthetischen Treibstoff. Auch er verursacht bei seiner Verbrennung klimaschädliches CO2. Aber für seine Herstellung wurde zuvor CO2 aus der Atmosphäre verbraucht. Deshalb ist er klimaneutral. Allerdings gilt das nur, wenn der eingesetzte Strom ebenfalls klimaneutral ist, also aus Sonne, Wind oder Wasser stammt. Deshalb dürfte Power to X in Deutschland schwer umzusetzen sein, denn der Strom aus den Erneuerbaren ist knapp. Deshalb wird es notwendig sein, für Power-to-X-Produkte Sonne und Wind in anderen Weltregionen zu nutzen und dann anschließend zu uns zu importieren. Ein Problem haben diese Produkte aber. Sie sind nicht sehr effizient. Denn bei jeder Umwandlung von Power-to-X geht Energie verloren. Für Autos gilt daher, es ist deutlich effizienter, sie direkt mit Strom zu betanken, statt mit einem Treibstoff, der erst aus Strom hergestellt werden muss. Anders sieht das bei Flugzeugen oder Schiffen aus. Bei einer Atlantiküberquerung können die nicht mal eben an der Ladesäule halten und Strom zapfen. Sie bräuchten also riesige und schwere Akkus, die enorm viel Platz brauchen. Die Treibstoffe aus Strom aber können einfach in die bestehenden Tanks gefüllt werden. Dieses Beispiel zeigt, überall dort, wo eine direkte Versorgung mit Strom zu teuer oder zu aufwendig ist, kann die Power-to-X-Technologie eine klimafreundliche Alternative schaffen.
So viel zur Technologie. Vor der Sendung habe ich mit Bundesumweltministerin Schulze darüber gesprochen. Frau Schulze, es ist ja noch längst nicht klar, ob PTX-Technologien eine geeignete Klimaschutzoption sind. Trotzdem ist die Bundesregierung entschlossen, die Entwicklung voranzutreiben und investiert Millionen. Ist das nicht ein bisschen voreilig?
Naja, die Expertinnen und Experten sind sich alle einig, dass wir für die Luftfahrt, dass wir für den Seeverkehr auf jeden Fall neue Kraftstoffe brauchen, die mit Hilfe erneuerbarer Energien hergestellt werden. Weil da kann man nicht einfach große Batterien sozusagen nutzen, sondern da werden wir noch längere Zeit auf flüssige Kraftstoffe aus erneuerbaren Energien angewiesen sein. Wir haben dafür alle Technologien, die wir brauchen. Und deswegen ist es so wichtig, dass Deutschland da jetzt auch zeigt, wie das geht, die Techniken zur Verfügung stellen und den Markthochlauf von solchen Kraftstoffen organisieren.
Was die Regierung will, ist das eine oder die Politik. Die Industrie verspricht sich von der Technologie vor allem Arbeitsplätze. Und die Regierung verspricht sich doch noch, die Klimaschutzziele zu erreichen und so Ausgleichszahlungen zu verhindern. Das ist ja eine recht nationale Sicht. Muss Klimaschutz nicht aber doch eigentlich eine globale Aufgabe sein?
Na, hier haben wir eine Situation, wo das wirklich eine gute Situation für die Arbeitsplätze ist. Hier entstehen neue Arbeitsplätze in diesem ganzen Feld. Und es ist gut für den Klimaschutz. Und wir tun auch noch was für internationale Kooperationen. Ich habe ja vor 2 Jahren bereits eine Plattform auf den Weg gebracht, um auch internationale Kooperationen für solche Kraftstoffe zu entwickeln. Weil Flugzeuge, die brauchen den Kraftstoff dann ja überall da, wo sie hinfliegen. Schiffe müssen überall tanken können. Und es gibt deutlich sonnenreichere und windreichere Regionen als Deutschland, wo eben auch ein großes Potenzial ist, solche Kraftstoffe auch herzustellen. Und deswegen sind uns die Partnerschaften so wichtig, weil das muss mit sozialen Standards, das muss mit ökologischen Standards dann auch in den Produktionsländern verbunden sein.
Wenn Sie die Produktionsländer schon erwähnen, die Auswirkungen auf andere Länder, ärmere zumal, wo das ja oft der Fall ist, sind ja längst nicht klar. Wie sehen Sie da die Möglichkeiten, da einzugreifen? Das sind ja Verträge, die da geschlossen werden müssen und auch eingehalten werden müssen letztlich.
Ja, wir wissen zu diesem Kraftstoff noch nicht alles. Ist klar, wie er hergestellt wird. Also die Produktion sozusagen ist bekannt. Es ist bekannt dafür, dass man Wind und Sonne braucht, also regenerative Energien. Aber gerade deshalb sind Kooperationen so wichtig, damit wir jetzt weiter auch daran forschen können, damit wir genau definieren können, wie legen wir denn soziale, wie legen wir ökologische Standards fest. Und deswegen habe ich heute auch den PTX-Atlas des Fraunhofer-Institutes vorgestellt, weil die deutlich gemacht haben, wie viel Potenzial gibt es eigentlich, wenn man soziale, wenn man ökologische Kriterien einhält, wie viel von diesem Kraftstoff kann dann eigentlich produziert werden.
Aber in diesem PTX-Atlas des Fraunhofer-Instituts, den Sie gerade erwähnt haben, da ist kein einziges Land dabei, das das sozioökonomische Potenzial erfüllt.
Doch, in den Ländern, also in diesem PTX-Atlas wird jetzt genau dargestellt, welche Länder eigentlich aussichtsreich sind, also wo solche Produktionsstätten entstehen können. Und es gibt auch heute schon Kooperationen, die wir aus Deutschland heraus machen, um eben den Aufbau von solchen neuen Produktionsstätten zu unterstützen und zu fördern und dafür zu sorgen, dass eben auch Wertschöpfung dann in diesen Ländern existiert. Aber nochmal, wir müssen es national schaffen, also wir müssen in Deutschland diese Produktionen aufbauen. Und wir sind wie heute auch heute kommt das Öl ja nicht überwiegend aus Deutschland, wir müssen auch wie heute auch weiterhin importieren und dabei darauf achten, dass das wirklich mit hohen sozialen und ökologischen Standards auch stattfindet.
PTX-Technologie kann auch nur funktionieren, wenn wir weniger Energie verbrauchen insgesamt. Muss die Bundesregierung nicht dahingehend auch eingreifen, also das regulieren, dass wir einfach weniger verbrauchen?
Wo wir unseren Energieverbrauch senken können, dann müssen wir das unbedingt tun. Und deswegen haben wir ja eine Energieeffizienzstrategie der Bundesregierung beschlossen und darin festgehalten, wo wir unseren Energieverbrauch am besten senken können. Aber vollkommen klar ist, die Art und Weise wird sich verändern. Also statt mit Kohle werden wir in der Zukunft eben mit erneuerbaren Energien Strom und Wärme produzieren. Und dieser Umstieg, der muss jetzt möglichst schnell gehen, weil das ist das, was wir für den Klimaschutz brauchen. Und da haben wir heute noch immer Bereiche, wo wir deutlich mehr tun müssen. Deswegen gibt es so ein großes Maßnahmenprogramm der Regierung, um zum Beispiel gerade im Gebäudebereich dafür zu sorgen, dass wir wärmer im Gebäude halten, dass wir weniger Wärme verlieren, dass wir die Energieeffizienzstandards, die wir in neuen Gebäuden haben, dass wir jetzt auch dafür sorgen, dass die Gebäude, die wir schon haben, energieeffizienter werden. Also da ist auch noch eine Menge zu tun, um effizienter mit Energie umzugehen.
Da haben Sie jetzt nochmal ein ganz neues Fass aufgemacht, Frau Schulze. Denken Sie eigentlich, dass viele Menschen verstehen, in was die Regierung da investiert? Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen auf diese Kraftstofftechnologie, brauchen wir nicht eigentlich auch eine zivilgesellschaftliche Debatte über geeignete Schritte zum Klimaschutz, die auch jeder versteht?
Ja, natürlich müssen wir über Klimaschutz auch diskutieren, aber diese breite gesellschaftliche Debatte findet ja heute viel, viel stärker statt als früher. Ich habe heute ja eine Konferenz gehabt zum Thema dieser neuen PTX-Technologien. Da haben weit mehr als 200 Menschen teilgenommen, viele, viele Umweltverbände, auch NGOs. Also das Thema hat die Nische schon verlassen und wir gehen als Umweltministerium auch noch weiter. Wir haben ein PTX-Lab in Cottbus. Das ist eine Dauereinrichtung, wo es einen Dialog zwischen Forschung, Unternehmen und Zivilgesellschaft in Deutschland geben soll. Also neben dem internationalen Hub haben wir auch eine deutsche Station, wo eben solche Diskurse, solche Aktivitäten auch organisiert werden.
Bundesumweltministerin Svenja Schulze, SPD, zu den Plänen der Bundesregierung in Sachen nachhaltige Kraftstoffe. Und der Klimaschutz ist ein Thema, das fast alle Parteien groß auf der Agenda haben für die Bundestagswahl, auch die SPD, wie gerade gehört. Was die Partei noch auf dem Zettel hat, ihren Kandidaten Olaf Scholz. Martin Polanski war bei der Präsentation der Wahlkampagne dabei.
Das Kino Delphi Lux in Berlin. Der Saal gut gefüllt, SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil angestrahlt von einem Scheinwerfer. Präsentation der SPD-Kampagne für den Bundestagswahlkampf. Die klingt zum Beispiel so.
Was ist eigentlich drin, wenn man die SPD wählt? Eine Gehaltserhöhung für 10 Millionen Beschäftigte durch 12 Euro Mindestlohn. Bezahlbare Mieten durch 400.000 neue Wohnungen pro Jahr. Und ein, der das alles mit Erfahrung und Kompetenz als Kanzler durchsetzt.
Zu sehen ist Olaf Scholz, der SPD-Kanzlerkandidat. Dessen Umfragewerte sind deutlich besser als die seiner Partei. Und deshalb setzt SPD-Generalsekretär Klingbeil auch in der Kampagne voll auf den Kandidaten. Ein zentraler Slogan: Scholz packt das an.
Wir freuen uns auf den Kanzlerwahlkampf. Das wird ein spannender Wahlkampf, aber die SPD ist bereit. Die SPD will gewinnen und wir wollen, dass Olaf Scholz Kanzler wird.
Kanzlerwahlkampf. Eigentlich wird am 26. September der Deutsche Bundestag gewählt, der dann je nach der kommenden Koalition den Kanzler oder die Kanzlerin bestimmt. Aber die SPD will jetzt voll personalisieren. Scholz oder Laschet bzw. Baerbock, die vor allem mit ihren eigenen Patzern beschäftigt seien, so Klingbeil. Die von der SPD engagierte Werbeagentur Ralf Brinkert hat vor allem viel Erfahrung im Sportmarketing und sportlich auf Attacke schalten will auch der SPD-Generalsekretär. In einem Spot wird die Union und ihr Kandidat Laschet hart angegangen. Das Design nennt Klingbeil mutig, Großflächenplakate etwa mit Olaf Scholz in Schwarz-Weiß auf knallrotem Hintergrund. Und neben den Plakaten und Filmen soll es natürlich viel Social-Media-Werbung geben. Einen Etat von 15 Millionen Euro hat die SPD eingeplant. 24 Millionen Euro sollen es im Wahlkampf vor 4 Jahren gewesen sein. Aktuell liegt die SPD in den Umfragen auf Platz 3, bei etwa 16 oder 17%, mit leichter Tendenz nach oben. Nach 40 Minuten im Scheinwerferlicht läuft Klingbeil der Schweiß durch das Gesicht. 53 Tage bis zur Wahl sind es noch, betont er immer wieder. 53 Tage für den Kanzlerwahlkampf.
Darf man nach Afghanistan abschieben, jetzt da die internationalen Sicherheitskräfte weg sind und die Taliban in Teilen das Regiment wieder übernommen haben? Silke Dietrich schildert die aktuelle Situation dort.
Sie laufen mit der afghanischen Nationalflagge durch die Nacht oder rufen Durchhalteparolen über die Dächer. Wir wollen Frieden, wir wollen keinen Krieg. Gott ist größer, nieder mit den Taliban. Menschen aus Kabul und Herat filmen ihren Protest und posten die Videos in den sozialen Netzwerken. Es sind historische Nächte, schreibt ein User bei Twitter. Sie bringen uns die Hoffnung zurück, die wir so dringend benötigen. Wir wollen nicht zurück in die Steinzeit, denn wir sind Afghanistan und wir werden dafür einstehen. Steinzeitlicher Islamismus, das sei die Ideologie der Taliban. Und viele Menschen in den Städten wollen sich der nicht fügen müssen.
Und damit zurück zum Thema Abschiebung. Das ist eine Frage, die die Bundesregierung im Moment mit Ja, aber beantwortet. Denn der eigentlich für heute geplante Abschiebeflug ist zwar verschoben worden, nachdem es erneut einen Anschlag in der afghanischen Hauptstadt Kabul gegeben hat. Er soll aber zeitnah nachgeholt werden. Isabel Reifenrath kommentiert.
Ist es moralisch und rechtlich vertretbar, Menschen in ein Kriegsgebiet abzuschieben? Nein, ist es nicht. Ist Afghanistan ein Kriegsgebiet? Gestern haben die radikal-islamischen Taliban eine Residenz des Verteidigungsministers in Kabul angegriffen. 13 Menschen sind dabei gestorben. Die afghanische Regierung und die USA werfen den Taliban menschenverachtende Verbrechen vor. Sie töten Zivilisten, sie nehmen Frauen und Kinder als Schutzschilde, um afghanische Sicherheitskräfte anzugreifen. Schiebt Deutschland jetzt Männer nach Afghanistan ab, besteht die Gefahr, dass sie umgebracht werden oder dass sie sich den Taliban anschließen müssen. Das ist nichts Neues. Stimmt. Und auch Bombenanschläge in Kabul sind laut dem Bundesinnenministerium nichts Neues. Nur bisher konnten die Männer immerhin weiter fliehen, in den Iran, nach Pakistan oder in die Türkei. Das wird jetzt immer schwieriger. Die afghanische Regierung selber sagt, sie kann nicht für die Sicherheit der abgeschobenen Männer sorgen und sie hat um einen Abschiebestopp gebeten. Die Bundesregierung aber ignoriert das einfach. Wir wollen weiter konsequent Straftäter abschieben, sagen die Unionspolitiker Seehofer und Laschet. Selbst die SPD macht Wahlkampf mit dem Thema und befürwortet die Abschiebungen. Zumindest Franziska Giffey, die regierende Bürgermeisterin in Berlin, werden will. SPD-Vorsitzender Norbert Walter-Borjans hingegen nennt Seehofer und Laschet Populisten und sagt, niemand dürfe in den Tod geschickt werden. Die SPD scheint sich noch nicht ganz entschieden zu haben zwischen Menschenrechten oder Wahlkampfpopulismus. Für Populisten ist es auch einfach zu einfach, das Argument zu bringen, wer Straftäter nicht abschiebt, gefährdet die Sicherheit der deutschen Bürger. Und besonders gerne wird die Sicherheit der Bürgerinnen hervorgehoben. Nur auch Straftäter haben ein Recht auf Sicherheit und vor allem auf Leben. In Afghanistan wird sehr bald ein Bürgerkrieg toben, den die afghanischen Sicherheitskräfte nicht gewinnen können. Trotz dieses Wissens, dorthin abzuschieben, ist einfach unmenschlich. Dem Wähler vorzugaukeln, es sei möglich, die bisherige Flüchtlingspolitik weiterzufahren, ist eine Täuschung. Millionen Afghanen drohen, zu Flüchtlingen zu werden. Das Flüchtlingsabkommen der Türkei wird sie auf ihrem Weg in die EU nicht mehr aufhalten. Und dann wird auch der Wähler mehr erwarten, als dass die Bundesregierung 6 Männer in einen Flieger nach Kabul setzt.